Das ist schön, dass Sie gekommen sind zu diesem Vormittag, wo wir so ein reiches Programm haben. Und ich hoffe, dass Sie auch bis zum Schluss dabei sein können. Ich will Sie grüßen mit einem Wort Jesu. Das ist der Wochenspruch und das passt heute für diesen Sonntagmorgen. Sie werden vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Hoffentlich sind wir alle auch dabei. Es werden viele dabei sein, auch aus Pakistan und aus anderen Ländern. Hoffentlich sind wir dabei und fehlt keiner von ihrer Familie. Wir wollen miteinander singen, O Jesu Christe, wahres Licht, vom Lied 50, alle 6 Verse. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir staunen immer wieder über diesen Berichten aus der Weltmission, dass du heute am Ende des 20. Jahrhunderts noch so wirkst wie zu den Zeiten der Apostel. Und wie du auch in das Reich der Finsternis und des Teufels hineinbrichst und Menschen herausholst, wie du Suchende gewiss machst und Fragenden Antwort gibst. Und wir möchten dich jetzt bitten, tu es auch bei uns heute Morgen. wirke an uns, baue du hier Gemeinde. Es sind so viele da, die sind bekümmert, belastet, beschwert und die sehnen sich danach, dass du ihr Leben umgestaltest. Gib doch, dass niemand unter uns hier weggeht, der nicht jetzt dir begegnet, zu dem du nicht redest und an dem du nicht wunderbar handelst. Hab von Herzen Dank, dass du uns berufen hast, dass wir dazugehören sollen zu diesem großen Fest in deinem neuen Reich. Herr, hilf uns, dass wir das nicht versäumen und den Termin nicht verpassen über der Geschäftigkeit unserer Tage. Hilf uns zur Ordnung dessen, was vorrangig wichtig ist. Und so wollen wir dir nun auch jeder für sich dir in der Stille sagen, was uns wichtig ist. Danke, Herr, dass du unser Beten hörst. Amen.
Das erste Lied, was wir heute singen, das ist aus dem 139. Psalm. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mit mir sein und deine Hände mich halten, Herr. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Sonnenschein.
Morgenröte und Liebe am Morgen.
Darum soll es heute auch gehen, dass Sie Ihren Weg klar sehen vor sich, wie der Chor gesungen hat. Bevor der Chor das nächste Mal singt, noch einmal wird nun Dr. Hans-Martin Kilgus zu uns reden.
Als ich in der Gemeinde von Antiochien, von der uns in der Apostelgeschichte erzählt ist, die Leute sich gefragt haben, Herr, was sollen wir tun? Was willst du, dass wir tun sollen? Da hat Gott zu dieser Gemeinde geredet und er hat gesagt, sondert mir aus Paulus und Barnabas, die ich zum Missionsdienst berufen habe. Und da ist von zwei ganz wichtigen Dingen die Rede. Einmal von Gott, der beruft. Und ich glaube, Gott beruft heute noch. Man meint, wenn man nach Deutschland kommt, dass er es vielleicht nicht so sehr mehr tut, aber vielleicht liegen die Gründe anderswo. Und dann ist von der Gemeinde die Rede. Von einer Gemeinde, die aussondert und die aussendet. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Mission in Zukunft wieder mehr und mehr von einer Gemeinde ausgeht. Ich glaube, bei uns in der Kirche ist es so weit gekommen, dass Mission ein Stück weit delegiert worden ist. An Missionsgesellschaften, an Oberkirchenrat und von Missionaren her an einige Idealisten, die so etwas tun. Aber wenn wir uns an diesem Bild der Gemeinde in Antiochien ausrichten, dann merken wir, dass es die ureigenste Sache der Gemeinde Jesu Christi ist, Mission zu treiben und Missionare auszusondern und auszusenden. Wir sind dankbar, dass wir als Familie in Pakistan eine ganz enge Beziehung zu dieser Gemeinde in Stuttgart haben, zu dieser Gemeinde hier. Wir danken, dass wir etwas von dieser Gemeinde empfinden und spüren und erfahren, die hinter uns steht als sendende Gemeinde. Und es sind nicht nur die Päckchen, die aus dieser Gemeinde kommen, nicht nur die Briefe, die aus dieser Gemeinde kommen und die Wochenzeitung, die uns diese Gemeinde finanziert hat. Es ist einfach das Wissen, hier sind Leute, die kennen Wissen um unsere Probleme, die nehmen sie ernst. Und sie beten für uns. Und wenn wir heute im Anschluss an diesen Gottesdienst von unserem Dienst in Pakistan berichten wollen, dann wird Ihnen das auch deutlich werden. Wir brauchen viel, viel Gebet und wir brauchen Ermutigung. Und wir sind dazu da, Ihnen auch ein Stück weit von unseren Erfahrungen weiterzugeben, die wir dort gemacht haben. Wie es damals in Antiochien war. Paulus und Barnabas sind zurückgekommen in diese Gemeinde und es heißt von ihnen, sie haben die Gemeinde ermutigt, von den großen Dingen, die Gott getan hat und sind selber wieder ermutigt gegangen. Und ich hoffe, dass auch dieser Tag, diese Stunde nachher dazu dienen soll, uns zu ermutigen von Ihnen her und Sie zu ermutigen von uns her.
Noch weiter durch die Wüste Sinai ziehen, um Geduld zu lernen und auf mich zu hören und nicht mehr zu rebellieren. Ihr könnt mir vertrauen in der Zeit der Prüfung, denn ich kenne eure Zukunft ganz genau.
Thank you.
Und nun wollen wir miteinander singen vom Lied 412, ein Lied von Albert Knapp, dem Hofacker-Freund, der du zum Heil erschienen. 412, die Verse 1, 2 und 4. Wir wollen nachher noch einige weitere Verse von diesem schönen Missionslied singen. Ich habe mir lange überlegt, welches Wort ich heute predigen soll. Ich habe gedacht, wir haben so tiefe biblische Kost so lange gehabt, Schwarzbrot im Römerbrief, immer wieder gesucht in den Evangelien, im Missionstext, in der Apostelgeschichte. Und dann stieß ich auf dieses Wort, das ich oft gelesen habe und über das ich noch nie gepredigt habe und auch, soweit ich weiß, nie drüber gepredigt wurde. Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Seite 142 im Neuen Testament, Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Wir sind hier auf der zweiten Missionsreise. Bevor Paulus hinübergeht nach Europa, wird uns in ganzer Kürze berichtet, Vers 6 bis 8 von Kapitel 16, Vers 6 bis 8, 9 bis 10, das wurde schon oft gepredigt, 6 bis 8. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da sie vom Heiligen Geist gehindert wurden, das Wort in der Provinz Asien zu predigen. Als sie aber bis an die Grenze Mysiens gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ auch dies nicht zu. Da durchzogen sie Mysien und kamen hinab nach Troas. Herr, rede durch dieses Wort jetzt zu uns. Es ist dein Wort. Amen. Ich habe mich gefreut, wie vorhin der Chor dieses Lied gesungen hat, dass bei Gott selbst die Nacht so hell wird wie der Sonnenschein. Und jetzt wünsche ich nur, dass Sie alle das bestätigen können und sagen, seitdem ich mit Jesus gehe, ist das in meinem Leben so. Ich habe viel Dunkelheit gehabt, aber dann habe ich Jesus gefunden, habe ihm das Steuer überlassen und dann hat er das Kommando übernommen und seitdem ist hell bei mir. Ich habe gerne Berichte immer wieder gelesen von Christen, wo das erzählt wird. Und das steckt ja irgendwie an, wenn man das hört aus der Praxis des Lebens. Oft sind die Situationen auch ganz ähnlich. Und darum freue ich mich auch heute Morgen, dass wir nachher den Bericht von Hans-Martin Kilgus haben. In der Mission ist das manchmal noch viel schärfer in den Konturen. Bei uns ist alles so halbchristlich in unserer Welt, in der wir leben, aber dort, wo die Gegensätze und die Feindschaft oft gegen das Evangelium so stark und deutlich hervortreten, dort werden dann auch die Erlebnisse mit Jesus viel größer, viel aktueller, viel aufregender. Und das steckt dann an, wenn wir aus Missionsberichten wieder merken, doch, er hat Macht, unser Herr Jesus. Und wenn wir beten, dann hört er die Gebete der Seinen. Gerade dort in der fremden Kultur, in großen Schwierigkeiten, dort werden Wunder erlebt. Ja, das gibt es, in Hülle und Fülle. Beistand, in Krankheitsnot, Durchhilfe, Besserung, Heilung. Menschen, die zum Glauben kommen, Gemeinde, die sich sammelt, wo vorher Spott und Ablehnung war, Feindschaft gegen das Evangelium. All das gibt es, weil Gott zu seinem Wort steht. Aber ganz selten wird dann in den Missionsberichten darüber gesprochen, dass es nicht nur das gibt, sondern viel, viel häufiger gibt es verschlossene Türen. Warum da so wenig erzählt wird? Wahrscheinlich sind wir als Gemeinde schuldig und die Missionare haben auch noch ein Stückchen Schuld. Manche haben mir es im vertraulichen Gespräch immer wieder gesagt, die Gemeinden erwarten von uns große Erfolgsberichte. Ich sage immer, nein, erzählt von euren Pleiten und erzählt von euren Niederlagen, denn das hilft unseren Gemeinden am meisten weiter. Die stecken ja auch da drin. Und heute Morgen sind viele, die brauchen keine schönen Siegesgeschichten, sondern die wollen etwas hören, wie Gott sich auch dort offenbart, wo es so aussieht, als sei Gott gewichen, als sei er nicht mehr da. Das war ja furchtbar für den Apostel Paulus, was hier geschah. Als diese Tür verschlossen war, darum will ich zuerst darüber sprechen, das Durchstreichen unserer Pläne, das tut weh. Ob Sie sich den Apostel Paulus jetzt so richtig anschaulich vorstellen können, was das für ein Mann war. Seine Bekehrung vor Damaskus, die hat ihn so in Anspruch genommen. Das war der Motor seines Lebens. Seitdem brannte er für Jesus. Er hat darunter gelitten schon am Anfang, dass die Christen alle so scheu waren, sich zurückzogen vor ihm. Er wollte schon hineinstürmen in die Gemeinde und mitarbeiten, aber die zogen sich alle vor ihm zurück. Aber dann endlich war es gelungen, nach einer großen Zeit der Stille, die er in Arabien zubrachte, dass Gott ihn in dieses Werk als Apostel sandte, als Evangelist, als Missionar. Gibt es noch einmal so eine Natur wie Paulus? Er war ja schwer angeschlagen, er hatte einen großen körperlichen Schaden. Nichtsdestotrotz hat er bis tief in die Nacht hinein gearbeitet, um sich in einem ganz normalen Beruf, in einem Job Geld zu verdienen. Damit er seinen Missionsdienst überhaupt tun kann, das hat er seiner Gesundheit zugemutet. Und dann wurde er strapaziert. Die dauernden Misserfolge, die Streitereien in den Gemeinden, die Irrlehrer, die damals eintrangen, das zerrte an seinen Nerven. Der Mann war ja am Ende seiner Möglichkeiten. Wie oft hat er zu Gott geschrien, gib mir doch mehr Kraft.
Gott hat gesagt, das, was du hast, genügt. Dabei bleibt's. Und er ist weiter gestürmt. Selbst als sie ihn dort gesteinigt hatten auf der ersten Missionsreise und er tot liegen blieb, wenige Tage später war er schon wieder unterwegs. Das muss doch eine Drucksituation für ihn psychisch gewesen sein, was er alles mitgemacht hat in den Seestürmen, als er unter die Räuber fiel. Paulus, es läuft weiter, unerschrocken. Das macht ihm gar nichts aus. Er hat diesen Ruf von Gott. Wenn Sie wissen wollen, was Mission ist, Mission hat überhaupt nichts damit zu tun, dass einer Mitleid hat mit den armen Leuten in der dritten Welt. Das ist schön, wenn Sie das haben. Aber darauf gründet Mission nicht. Mission gründet, dass Menschen sagen, ich muss es weiter sagen. Das Evangelium ist mir aufgetragen. Egal was ist, ob Sie Leute wollen oder nicht, ich muss es weiter sagen. Wo überhaupt Mission geschehen ist und Evangelisation und Gott sie segnen konnte, kamen sie immer aus dem Gehorsam und nicht aus dem Mitleid. Aber jetzt, was ist jetzt passiert? Paulus ist in Kleinasien, in dem Gebiet von Galatien, und da sind die Türen verschlossen. Wissen Sie, was das für den Paulus bedeutet? Wir rätseln herum, was war das eigentlich, verschlossene Türen? Sie kennen das doch, dass alle Widerstände plötzlich da sind. Da kann man an der Türe rütteln und sagen, da muss nur ein bisschen fester ran. Nein, da geht nichts mehr. Alles ist auf Widerspruch eingerichtet. Paulus hat sich ja nie abhalten lassen, wenn Menschen etwa ihn nicht zu Wort kommen ließen. Dann hat er weitergemacht. Er war unerschütterlich. Es müssen noch viel schwierigere Hindernisse gewesen sein. War Paulus schwer krank? Hat er eine Lähmung gehabt? Was war der Grund? Es muss ein so schweres Leiden oder solche Widerstände gewesen sein, die diesen unerschütterlichen, ungebremsten Paulus doch wirklich matt setzen konnten. Waren es die Gemeinden in Galatien selbst? Wir könnten es uns ja vorstellen aus dem Galaterbrief, wo Paulus mit ihnen so hart reden muss, weil sie das Evangelium verfälscht hatten. War es einfach so, dass Paulus nicht mehr den Mund auftun kann? Ich weiß es nicht. Ich will heute Morgen nur davon reden, dass es das gibt, dass Gott sogar bei seinem großen Apostel Paulus Pläne durchstreicht. Er war ja genial, Paulus. Wie er das konzipiert hatte. Paulus hat immer gesagt, du darfst das Evangelium nie an den Rand drücken, sondern du musst immer in die Zentren hinein. Paulus hätte heute gesagt, wir müssen die wichtigsten Leute vom Theater, vom Fernsehen gewinnen für Jesus, wir müssen die Politiker gewinnen. Paulus war nie dafür, dass man die, die sowieso schon so im Rande irgendwo mitfleuchen und nicht sonst an Einfluss mitbringen können, gewinnt, sondern für Jesus die wichtigsten Leute gewinnen. Darum wollte doch an die Schwarzmeerküste, in diese Kornkammer Roms damals. Man sieht das ganz deutlich, er zielt nach Norden. Und Gott legt einen Widerstand nach dem anderen ihn in den Weg. Und Paulus kann nichts tun, gar nichts. Er war gescheitert. Das sind Stunden in einem Christenleben, manchmal dauern sie Tage, bei Paulus dauerten sie wahrscheinlich Monate. Wo man sagt, war das alles nur eine Täuschung, wo dich Gott berufen hat? Bist du nicht der Versager? Wirf das ganze Zeug hin und steig aus. Das gibt es im Leben der Diener Gottes. Warum macht denn Gott sowas? Will uns denn Gott hänseln? Will er uns denn bloß testen? Hat er denn einen Spaß dabei, uns an der Nase rumzuführen? Was ist denn das? Das ist was ganz anderes, als wenn Leute fragen, warum lässt Gott das zu? Die Anfechtungen der Glaubenden, das ist eine Not. Wenn man etwas wagt für Gott und dann scheitert. Das war doch alles umsonst. Wie soll Paulus das den aussendenden Gemeinden erklären? Wie soll Paulus das nächste Missionsmatinee halten, wenn er sowas erzählen kann? Sagen die, hast gar nichts gemacht, monatelang und nichts war los. Es gibt eine ganz einfache Antwort. Gott muss unsere Pläne durchstreichen. Unsere. Damit seine zum Zuge kommen. Bei jedem von uns muss Gott unsere Pläne durchstreichen. Es kann sein, dass er bei einigen von uns nichts durchstreicht. Das sind Leute, mit denen Gott auch nichts machen kann. Aber die, die heute Morgen leiden und sagen, warum hat mir Gott so viel aus der Hand geschlagen? Warum hat mir Gott Dinge versagt, die mir so wichtig waren? Sie sollen wissen, dass Gott mit ihnen Großes vorhat. Wenn Gott unseren eigenen Willen kreuzt und seinen Willen draufsetzt, dann ist das eine ganz wichtige Entscheidung unseres Lebens. Und selbst ein Apostel Paulus war Jahre nach seiner Bekehrung noch lang nicht damit fertig, dass Gott seinen Willen durchstreichen muss, des Paulus Willen, und den Willen Gottes ihn lehrt. Und darum möchte ich Sie einfach bitten, die Ohren aufzumachen und hören, die Augen aufzumachen, die Bibel zu lesen. Was willst du mit mir, Herr? Ich bin bereit, gerade da, wo du mir meinen Willen durchstreichst. Jetzt weiß ich, dass viele sagen, wenn man darüber predigt, das ist heute in unserer so psychologisierten Zeit ganz häufig, dass man sagt, die Christen, die wollen die Persönlichkeit zerstören. Es ist in unserer Zeit gerade eine Meinung, dass man seine Persönlichkeit festigt, indem man recht ungehemmt seinen Willen lebt. Wir wissen das anders. Wir wissen, dass ein Mensch nur zum Frieden und zur Ruhe kommt, wenn er seinen eigenen Willen in der Nachfolge Jesu kreuzigt. Sag Herr, nicht was ich will, was du willst, in konkreten Lebens- und Berufsentscheidungen. Auch wenn du mich in eine Arbeitslosigkeit hineinführst, in eine gesundheitliche Krise, ich nehme es aus deiner Hand, da sind nicht Schicksalsschläge, ich nehme es aus deiner Hand, da ich dein Eigen bin. Aber ich will wissen, was du jetzt mit mir machst. Und der Apostel Paulus sagt ohne Zögern ja. Das ist ganz merkwürdig, dass er das alles annimmt, ohne zu zögern. Nichts von Auflehnung, nichts von Empörung, nichts von einer Glaubenskrise. Warum? Der Paulus wusste doch, wenn Gott mir was durchstreicht, dann kommt was ganz Großes, dann legt mir Gott jetzt seine Pläne neu vor. Ich brauche bloß noch ein bisschen Geduld, von der Geduld sprach er viel. Trübsal bringt Geduld, sagt er im Römerbrief, darüber haben wir mal gepredigt. Ich will jetzt bloß warten und mein Leben wird umso kostbarer für Gott, umso wichtiger und umso brauchbarer. Und soll keiner denken, dass uns Gott was wegnimmt und dass er mit seinen Tränen etwas nachweint und sagt, ach lieber Herr, meine Pläne waren so schön konzipiert. Wein doch dem nicht nach. Gott ist kein Kaputtmacher, aber er braucht Leute, in denen er seinen Willen zum Ziel bringen kann. Und sein Wille, der ist der Beste. Das singt man so gern. Aber bis man es übernimmt und dann praktiziert. Darum setzt uns Gott oft an verschlossene Türen, dass wir wieder fragen, Herr, was willst du? Das war mein erster Punkt, die durchgestrichenen Pläne, das tut weh. Das zweite, das Suchen kann manchmal lange dauern. Ich glaube, keiner bringt von uns das so fertig wie der Apostel Paulus, dass er dann sofort sagt, nun also, das sind verschlossene Türen. Er hat das auch gleich unterscheiden können. Er hätte ja denken können, das kommt vom Feind, der die Missionsarbeit hindern will. Der Teufel will nicht, dass Menschen sich bekehren. Nein, er konnte es unterscheiden, konnte geistlich prüfen, konnte sagen, da hat mir Gott die Türe zugebaut. Der Weg ist verschlossen, nach der einen Seite, nach der anderen Seite. Und wo er schließlich landet, am Meer, ist eine Sackgasse. Es war ein bedeutender Ort, den Sie alle kennen, Troja. Der Stelle, wo es alte Troja, Troas. Aber dort war inzwischen ein kleines Städtchen gewesen, eine römische Garnison, mehr nicht. Was soll ich denn da? Das sind Momente, wo man sich auflehnen kann und ärgerlich nach Gott fragen kann. Es geht hier heute um die Führung. Ich will auch unserem Hans Martin Kilgus Mut machen, solche Dinge in der Gemeinde zu erzählen. Ganz kleine Dinge, unscheinbare Dinge. Was ist denn Führung? Wir reden dauernd, Gott hat mich so geführt. Sind Sie eigentlich so sicher, dass Gott Sie geführt hat? Es können ja auch böse Menschen Sie so dirigieren. Woher können Sie das unterscheiden? Sie müssen ganz arg aufpassen, wenn Sie über Führung reden. Paulus hat nicht sich auf seine Gefühle verlassen. Sie haben ganz recht, wenn Sie merken, dass ich einen Tick gegen Gefühle habe. Obwohl ich ein Mensch des Gefühls bin. Sehr stark. Vielleicht mehr als viele von Ihnen. Aber gerade deshalb müssen wir aufpassen mit unseren Gefühlen. Die können uns ungemein stark bestimmen. Auch wenn einer sagt, ich spüre das in mir. Liebe Freunde, das, was Sie in sich spüren, sind nicht die Führungen Gottes. Das kann Ihr Magenleiden sein. Oder das kann ein gutes Essen sein. Dann fühlt man sich schon wieder ganz anders. Das ist doch wahr. Das sind Dinge, unsere Körpergefühle sind beeinflussbar von unserer Natur. Und dadurch redet Gott nicht. So viele Christen sind irregeleitet worden, dass sie sich auf ihre körperlichen Dinge gesagt haben, ich fühle das irgendwo in mir. Und manche Christen sind so angesteckt, dass sie meinen, sie müssen auch irgendwo da so ein Brummen im Körper hören oder irgend so ein Summen. Und dann sei das die Führung Gottes. Nein, bestimmt nicht. Wir wissen nie irgendwo in der Bibel etwas davon. Wo hat denn Paulus seine Gewissheit bekommen? Da steht, ihnen ließ auch dies nicht zu. Ihnen, sie. Paulus hatte Begleiter. Und die wurden miteinander der Überzeugung eins, kamen sie dorthin, sagten also, das ist von Gott verwehrt. Wenn Sie wissen wollen, wie man Führungen Gottes erkennt, ein ganz einfaches Rezept, mit anderen Christen zusammen, nie allein. In der Apostelgeschichte war es immer so, dass die großen Entscheidungen eigentlich erst in der Gemeinschaft abgesichert wurden. Darum fehlt Ihnen ganz viel, wenn Sie sich immer der Gemeinschaft entziehen. Was ist das bei uns Deutschen, besonders bei den Christen, dass sie so Angst haben vor dem Mann neben sich in der Bank und dass wir sagen, ich schließe mich keinem Hauskreis an. Sie vermissen damit das Wichtigste. Gott kann sie gar nicht führen, weil er nicht durch ihre Körpergefühle sie leiten will, sondern durch Christen, die ihnen Rat geben. Leute, die das geistlich beurteilen können, das ist schön, wenn sie einen fragen und sagen, du, hilf mir mal, ich stehe da vor einer wichtigen Entscheidung. Warum denn nicht? Ich würde mich doch keine Operation unterziehen, bevor ich nicht mit einem anderen Christen drüber gesprochen und gebetet habe. Ich muss doch gewiss wissen, ist das der Weg Gottes? Sie wurden miteinander einig, das ist von Gott verwehrt. Daran erkennt man den Willen Gottes. Oft ist es auch in der Bibel ein Hinweis. Nicht an Kleinigkeiten, sondern was an die Linie Gottes ist eindeutig. Es gibt so klare Ordnungen Gottes, an denen man sich orientieren kann. Aber ganz wichtig ist der Rat der Bruderschaft. Und dann haben sie warten können. Manche werden ungeduldig, die sagen, ich weiß jetzt seit Wochen nicht, was ich tun soll. Regen Sie sich nicht auf, das ist normal. Sie meinen immer, das müsste man so haben, dass man auf Knopfdruck das gleich hat. Nie. Paulus hat, Monate warten müssen, bis Gott ihm die Klarheit gab. Warum soll es Ihnen besser gehen als Paulus? Das ist ganz gut, in diesen Zeiten des Wartens kommt man anders ins Beten. Und da fängt man wieder neu an, vor Gott noch einmal alles in Frage zu stellen. Und das ist gut so. Und nun müsste ich Ihnen erzählen, wie die großen Missionsarbeiten Gottes alle so entstanden sind, dass Gott die Großen, die wir als Helden bezeichnen, waren es ja gar nicht, das waren schlichte Leute, aber Gott hat sie umdirigiert. Da müsste man eigentlich abendelang davon erzählen. Der William Carey, dieser große Pionier, der die Bibel in Sanskrit und in Bengali übersetzt hat, übrigens 37 Sprachen Indiens die Bibel übertragen hat, Wörterbücher und Grammatiken geschaffen hat. Dieser William Carey, der wollte überhaupt nie nach Indien. Der wollte wo ganz anders hin und dann hat ihn Gott umdirigiert. Es war schließlich nichts anderes mehr offen als Indien. Und dort hat ihn Gott gebrauchen können. Von Beruf war er Schuhmacher. Und Gott hat da seine Gaben zur Entfaltung bringen können. Livingston, den kennen Sie doch, den Entdecker Afrikas, der bis ins Innerste vorgedrungen ist. Livingston wollte bei seiner Berufung nie nach Afrika. Er wollte nach China. Da hat Gott manche Mühe gehabt, bis er den Mann da richtig hinbringt, auf den richtigen Weg. Was ist das für eine Mühe Gottes, bis er uns da hat, wo er uns allein brauchen kann? Wir meinen immer, es müsste nach unserem Kopf gehen. Ich las die Geschichte von dem größten Missionar von Burma. Der ist nach Indien, hat dort gearbeitet, war Misserfolg. Dann ist nach Mauritius, war wieder Misserfolg, ist wieder nach Indien. Und schließlich nach Burma. Er hat einem der ersten Briefe geschrieben, ich halte die ganze Luft hier nicht aus, diesen Gestank, das geht mir so auf die Nerven, ist mir so widerlich. Er wurde der gesegnetste Missionar von Burma, weil dann bloß noch Gottes Wille da war und nicht mehr Menschenwille. Und da können wir für uns so viel lernen, wie Gott uns seinen Kreuzesweg lehrt. So wie Jesus dem Vater es übertragen hat, Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe. Das sind die Segenswege, die Wege der Freude, die Wege der Erfahrung der großen Siege Gottes. Noch ein Wort. Weil nachher das mit dem Traum kommt, auch das ist bei Christen heute nach der rationalistischen Epoche, die wir durchgemacht haben, im 20. Jahrhundert sehr verbreitet, dass viele fromme Leute sagen, aber Gott redet doch durch Träume. Muss es immer und immer wieder sagen, meinen Sie, die Träume wären ein besonderes Mittel, wenn ich Ihnen erzähle, was ich so nächtlich träume? Also ich kann nicht denken, dass das mir helfen könnte, den Willen Gottes zu erkennen. Das ist ein großes Durcheinander, wo ich meistens schon immer weiß. Wie kann man denn den Willen Gottes nehmen, wenn Gott sogar einen Traum dazu benutzen kann? So rum ist doch gesagt, das ist doch gar nichts Heiliges. Im Gegenteil, das ist doch die Spiegelung unserer Seele, oder wie tun das die tiefen Psychologen deuten? Wenn sogar Gott da drinnen reden kann, dann kann er durch ganze Äußerlichkeiten reden. Ich darf den Herrn bitten, Herr, du kannst mich so deutlich leiten, dass ich es kapiere. Du kannst auch einen störrischen Esel sogar noch führen, dann wirst du auch mit mir noch zu Ende kommen. Mach deine Führung so, aber nicht, dass sie jetzt warten, sie müssten was träumen, sonst würden sie wieder irregeleitet von ihren Gedanken. Natürlich kann auch Gott heute durch Träume reden, das tut er auch. Und das könnte Hans-Martin Kilgus uns erzählen, dass fast die Hälfte der pakistanischen Christen durch Träume zu Jesus kommt. Weil die oft gar keine Gelegenheit gehabt haben, das Evangelium zu hören. Leute, die noch nie einen Missionar gesehen haben, finden zu Jesus die ersten Spuren durch den Traum. Er hat viel tausend Weisen zu wirken, aber wie gut, dass wir sogar unseren Verstand dazu einsetzen dürfen, den hat ja Gott uns dafür gegeben, dass wir es prüfen und beratschlagen und miteinander reden, hat uns einen Mund dafür gegeben, dass wir nachdenken, was will wohl der Herr? Und das ist nie schlecht, wenn wir unseren Kopf dafür benutzen. In diesem Traum, auch in der ganzen Apostelgeschichte, sind nie neue Lehren enthüllt worden in den Träumen. Das ist ja wichtig. Es gibt heute manche Leute, die sagen, sie hätten durch Träume neue Offenbarungen von Gott gehabt. Das gab es nie in der Apostelgeschichte. Die wenigen Stellen, wo Gott durch Träume geredet hat, waren immer nur kleine Wegweisungen, aber nie Offenbarungen von Heilswahrheiten. Das Letzte. Es ist der Anfang eines neuen großen Weges. Wenig später kriegt Paulus den Ruf, komm hinüber nach Europa, nach Mazedonien. Den Schritt kann man in seiner Tragweite gar nicht ermessen. Paulus ist offenbar selbst nicht auf die Idee gekommen. Hat ihn das geschreckt? Das Griechentum, der Hellenismus da drüben, wir wissen es nicht. Aber wenn Paulus damals nicht hinübergegangen wäre, man kann das ja so gar nicht denken, dann gäbe es keinen Dürer und keinen Bach. Und da gäb's, was gäb's da alles nicht? Da gäb's unsere ganze abendländische Geschichte nicht. Ein Schritt von solcher großer Tragweite. Wie wunderbar ist das, Gottes große Wege nie ruhen auf Menschenentscheidungen. Und wenn Sie mit Ihrem Leben etwas Großes tun wollen, dann nehmen Sie heute die verschlossenen Türen. Die Zeit des Ratlosseins und des Ungewissseins, das sind Segenszeiten. Fragen Sie nach dem Willen des Herrn. Dann kann Gott anfangen, bei Ihnen auch noch was Großes zu machen. Erst dann kann man ihm das Steuer überlassen, sagen, jetzt bin ich bereit, was willst du? Sitzen manche hier, junge Leute, die keine Arbeit haben oder nicht wissen, wo es weitergeht, die Misserfolg im Beruf haben. Herr, was soll das alles? Fragen Sie, ich habe Ihnen noch keine Patentantwort. Gehen Sie in die Stille, sprechen Sie mit anderen drüber. Der Herr hat Großes mit Ihnen vor. Und es kommt nicht auf Ihre Gaben drauf an, sondern auf das, was Gott mit seinem Willen in Ihr Leben hineinschreiben kann. Das heißt dann später im Vers 10, wir waren gewiss, dass Gott uns dahin gerufen hatte. Wegen Traum? Nee, nicht wegen Traum. Sondern weil das so klar war, dass das nicht in uns entsprungen war, sondern in den Plänen Gottes. Die Missionsgeschichte, wenn man das aussieht, das sieht so kümmerlich aus. Da hat hier ein kleiner Verein begonnen vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren und dort in der Welt und dort war ein Missionar und dort hat einer gepredigt. Schlimmer als ein Puzzle. Aber Gott war der Stratege der Weltmission. Wenn nur unser Leben sich einbauen lässt in dieses gewaltige Puzzle des Reiches Gottes auf der Welt. Egal, wo Sie stehen, ob Sie Hausfrau sind oder ein Beruf oder wo Sie sind, wenn Sie nur mit Ihren Gaben und mit Ihrem Leben das einbringen, dass Gott etwas draus macht, dann ist groß. Gott hat damals aus dem Paulus etwas Wichtiges gemacht. Es war die Vorbereitung eines ganz großen neuen Abschnittes. Und ich will es Ihnen heute sagen, dass Gott mit uns allen noch ganz große Pläne hat, solange er uns noch in dieser Welt lässt. Und da wollen wir still sein und genau hinhören, dass wir ihm treu sind. Amen. Und dann singen wir vom Lied 412, die Verse 5. Wir singen gleich 5 bis 8, Herr Herzl. Wir singen 4 Verse und dann auf einmal 412, 5 bis 8. Beten. Herr Jesus, du gehst jedem Einzelnen nach. Auch da hast du den Paulus suchen müssen, in der Stille. Und wir reden so viel auch über die Fragen, die wir haben, aber nicht mit dir darüber. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, dass du jedem von uns durch dein Wort und auch in der Gemeinschaft der Christen Klarheit gibst über deine Führungen und über den Platz, wo du uns brauchst, mit unseren Gaben und mit dem, was wir darbringen können im Dienst für dich. Wir wollen dir danken für die große Ermutigung, die wir auch immer wieder bekommen, gerade durch die Mission, wo es so sichtbar wird, dass das keine Ratlosigkeiten sind, sondern deine großen Pläne, wo du uns manchmal so stehen lässt. Und hilf uns jetzt, dass wir es umsetzen können, auch in unserer Gemeinde hier, wo ein so großes Missionsfeld ist. Es sind so viele Menschen in dieser Stadt und du stellst sie uns in den Weg. Gib uns Geschick und auch das klare Wort, um ihnen von dir und deiner Liebe weiterzusagen. Wir wollen jetzt auch an die Kranken denken, die ausgesperrt sind aus unserer Gemeinschaft. Sei du bei ihnen, stärke ihren Glauben, dass er nicht verlöschen kann, auch in dem schweren Weg ihrer Krankheit. Auch wenn sie durch die Wüste gehen müssen, wie der Chor gesungen haben, dann sei du ihnen nahe und richte sie auf. Und vor allem bitten wir dich um deine Christenheit. Überall, wo deine Boten am Dienst sind, stärke sie, auch besonders da, wo sie unter Druck stehen, wo Schwierigkeiten sie lähmen, gib ihnen deine Nähe und birg sie in deiner mächtigen Hand. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir nur noch die paar Mitteilungen. Sie brauchen jetzt unseren grünen Notizenzettel. Haben Sie den? Dass Sie über unsere Gottesdienste und Veranstaltungen informiert sind, da steht alles Wichtige drin. Ich bin immer dankbar, wenn Sie die roten Gesangbücher nicht da hinten hinlegen. Da sollen ja die, alle die Zettel mitnehmen können. Da sind die Anmeldungen von dem Michelsberg dabei. Da möchte ich auch denen Mut machen, die noch keinen Kontakt zu unserer Gemeinde haben, sich dem anzuschließen. Einladen möchte ich, dass Sie jetzt mit rübergehen in den großen Saal. Ich weiß, wie schwierig immer wieder die Schwelle ist. Gehen Sie da hinüber und bleiben Sie noch beim Essen da. Frauen haben schon so gut gekocht, die Köchinnen sind unter uns. Schließen Sie sich der Gemeinschaft an. Weil das so schön ist, wenn man ein paar Leute kennenlernt. Und Sie werden dort Leute kennenlernen, mit denen Sie auch beten können, denen Sie auch manches anvertrauen können von Ihrem Leben, was Sie bewegt. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, unter Leitung von Frau Faul beginnt am Mittwoch, dem 8. Februar um 15 Uhr im Clubzimmer bei gemütlichem Kaffee trinkender Handarbeits- und Bastelkreis wieder seine Tätigkeit. Neue, alte und junge Freunde sind herzlich willkommen. Ich will darauf hinweisen, am 8. Februar um 15 Uhr, weil das nicht im Notizenzettel steht. Unser Opfer heute ist für die Missionsarbeit Hans-Martin Kilgus und für die Wiedenester Mission, die so viele Dienste draußen in der Welt tut. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Gertrud Uhl, Witwe, 84 Jahre, Wernhaltenstraße 18. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.